Campus Crime zwischen Wissen und Wahnsinn. Triggerwarnung. In unserem Podcast Campus Crime behandeln wir reale Verbrechen an Schulen, Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen, einschließlich Gewalt, Missbrauch, Suizid und selbstverletzendem Verhalten. Diese Themen können emotional belastend sein.
Ja, Maxi, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Ich möchte mal gleich heute mit einer Frage einsteigen. Wir haben ja gesagt, wir wollen uns jetzt immer Fragen stellen. Und zwar würde ich gerne mal von dir wissen, wenn du eine Stunde lang eine völlig neue Fähigkeit haben könntest, welche wäre es?
Oh, gute Frage. Ganz klar, ich möchte gerne zaubern können. Hex, Hex. So, also ich habe früher immer nachgespielt, dass ich Bibi Blocksberg bin. Und ich fand das immer so cool, dass sie sich alles herhexen konnte, herzaubern konnte, was sie wollte. Und auch in der Schule, alle wussten, dass sie eine Hexe ist und zaubern kann und so. Also finde ich total cool, weil dann kannst du ja jeden Wunsch erfüllen. Das wäre so eine Sache, ja, das würde ich am liebsten wollen.
Witzig, das wäre auch die Fähigkeit, die ich mir wünschen würde. Und ja, unsichtbar sein. Aber
du kannst ja hexen, denke ich mir.
Ja, wo du es nämlich dann gesagt hattest, ich habe früher auch super gerne Sabrina total verhext geguckt.
Oh ja.
Und ich erinnere mich bis heute auch in der Unizeit immer daran, es gab eine Folge, da musste sie für eine Prüfung lernen. Also ich meine jetzt die mit den realen Darstellern, ne? Nicht diese Zeichentrickserie.
Ja, ja.
Da musste sie für eine Prüfung lernen und konnte sich das alles nicht merken. Und sie hatte so einen Zauberspruch und da hat sie so gezaubert mit dem Finger auf das Buch und alles, was in diesem Buch stand, ist in ihr Kopf reingeflossen. Geil. Und sie wusste das. Mhm. Weißt du, wie oft ich mir das gewünscht habe in der Uni, als wir lernen mussten?
Ja, ja, siehst du,
finde ich auch. Also das ist eine richtig coole Fähigkeit. Gut, dann gehen wir von Fähigkeiten weg, obwohl ein bisschen mit Fähigkeiten hat es ja auch zu tun. Aber ich wollte gerne mal wissen, gibt es einen Lehrertyp oder auch eine bestimmte Lehrperson in deiner Schulzeit, die du besonders gut fandst? Also gesagt, das hat dich vielleicht inspiriert oder auch so wollte ich vielleicht nicht werden. Gab es so eine Typen von Lehrern, wo du sagst, die waren
sowohl
positiv
als
oder
auch
negativ?
Sowohl als auch. Also auf jeden Fall, meine Grundschullehrerin hat mich von Anfang an schon inspiriert in der ersten Klasse. Kann man sich kaum vorstellen, aber sie war da, ist da auch ganz jung. Gerade ich glaube sogar, wir waren mit auch ihre erste eigene Klasse. Ich habe jetzt keine Ahnung, für mich war es dann mit 6 Jahren natürlich schon eine erwachsene Frau, aber ich glaube, sie war auch so Ende 20. Und auch bis heute noch habe ich mit ihr Kontakt und ich habe sie auch, ich habe ihre Nummer und man antwortet mal kurz irgendwie auf den Status oder man weiß einfach so vom Leben Bescheid. Und wirklich von Anfang an, ich habe zu Hause immer so geschwärmt von ihr und wollte so sein wie sie. Ich habe auf alles geachtet, auf ihre Nägel, wie sie angezogen war. Also es war so übelst die Vorbildfunktion für mich. Und da wusste ich schon so, ich möchte genau eines Tages das mal machen, was sie da vorne macht. Und genau, ich würde fast sagen, andersrum war es genauso. Also sie hat auch immer so viel geschwärmt von mir und hat immer ganz viel mit meiner Mama dann über mich geredet. Und ich habe zu Hause immer ganz viel darüber geredet und wusste dann, hieß, sie ist nicht mehr meine Klassenlehrerin. Oh Gott, da ist eine Welt für mich zusammengebrochen. Und dann war es aber auch so auf der weiterführenden Schule, auf dem Gymnasium so, dass ich da auch, das war meine Deutschlehrerin. Und auch, wo wir dann aus dem Abitur gegangen sind und wir uns dann getrennt haben, da war ich dann auch nochmal zu Besuch und wir hatten so kurzen Kontakt immer mal so. Der ist jetzt so ein bisschen in die Brüche gegangen, aber das ist eine absolute Vorbildfunktion, weil ich halt auch viel älter war und bis ins Abi, da war ich auch schon 18, dass ich da viel, viel mehr mitbekommen habe, wie die Lehrerpersönlichkeit ist und auf was ich so Wert gelegt habe. Und ich habe das so viel geschätzt an ihr, wie sie war, aufgeschlossen, immer ein offenes Ohr, hat auch immer ganz viel organisiert in der Schule, was ich ja auch heute bei uns so ist, dass wir auch immer die Kollegen sind, die so für die Außendarstellung der Schule immer irgendwie so
zuständig
sind, genau, und irgendwelche Feste organisieren, Weihnachtsprogramme, was weiß ich, das war auch die Lehrkraft. Und dann mit ihr, weil ich immer in so einem Komitee war und hatte immer Bock auf sowas, war ich auch immer mit ihr sehr viel im Kontakt, außerschulisch auch dann. Und ja, also und bis heute, letztens hatte wohl, irgendwer hatte sie getroffen aus meiner Familie und hat sie auch gesagt, oh, liebe Grüße an Maxi, wie geht's ihr, ist sie noch hier an der Uni oder jetzt an der Schule auch, wie jetzt mit ihrem Lehramtsstudium geklappt und so weiter. Also absolut, ich habe 2 Lehrerinnen, absolute Vorbildfunktion. Aber weil die halt auch so vom Charakter und von der Haltung, wie sie mit Schüler, die Schüler-Lehrer-Perspektive, absolut ich mich auch in denen sehe. Und ich richtig so diese Persönlichkeit ansehe und sage, wow, das bin ich einfach, ne? Also, oder das sind wir auch so.
Das finde ich interessant. Bei mir sind es tatsächlich zwei männliche Lehrer. Also, okay. Frauen kann ich mich gar nicht so richtig daran erinnern, aber ich hatte auch sehr viele männliche Lehrer tatsächlich. Mhm. Und der eine, der ist es überhaupt nicht die Unterrichtsart und Weise, weil so würde ich überhaupt nicht unterrichten, aber der hat mich menschlich so nachher gehabt, weil das wissen ja auch viele der Hörenden und du, ich war ja nicht gerade die beste Schülerin, ich war ja sehr, sehr frech und sehr pubertär. Mhm. Und gerade zu diesem Lehrer, den hatte ich seit der 5. Klasse, war ich ja auch super gemein. Also beleidigend, also ganz, ganz schlimm. Das darf ich gar nicht sagen. Mhm. Aber der hat sich immer für mich eingesetzt, bei jeder Klassenkonferenz und immer gesagt, ich kenne Anne seit der 5. Klasse, das ist eine Phase, wir müssen ihr die Chance geben. Und letztendlich war ich dann auch nach der Pubertät wieder voll und ganz im Schulgame drinne und das habe ich auch irgendwie ihm zu verdanken.
Und wenn man dich denn heute sieht, so, ne?
Kann man sich nicht vorstellen, ne?
Nee, auch jeder ist mal durch eine schwierige Pubertätsphase vielleicht gegangen, also unter anderem auch ich. Aber so, wenn man sagt, guck mal, was ist aus ihr geworden, ne? Sie steht jetzt selbst vorne und ist eine Vorbildfunktion und vielleicht in der 6. oder 7. Klasse warst du das Monster schlechthin, ne?
Ja, sagen wir eher 7. bis 9.
Okay, oder so.
Ja, aber deswegen glaube ich, mache ich den Job auch so gerne, weil ich ja auch ganz häufig versuche, das Potenzial in den Kindern zu sehen und auch wenn sie sich nicht so gut verhalten, das auch zu sehen. Und das andere war mein Tutor, der war einfach nur genial. Der hat richtig coolen Unterricht gemacht und der war einfach so, er war streng, aber er war lustig und er war cool. Und im Abitur ist es, wie du sagst, eh alles anders. Man ist älter, man hat eine ganz andere Ebene, man fährt auf Studienfahrten und so weiter. Genau. Ich bin sehr gespannt, wir haben jetzt dieses Jahr ja Abi-Treffen, 15 Jahre Abitur, so lange ist es schon her.
Alte Oma.
Ja, naja, ich habe halt mit 5 Abitur gemacht, deswegen.
Ja, genau.
Ja.
Überflieger.
Genau, und jetzt ist das nicht irgendwas selbst gemacht. Und genau, er kommt wahrscheinlich auch und ich freue mich sehr. Ich freue mich auch mal, die anderen aus dem Jahrgang wieder zu sehen. Ich bin gespannt, was aus denen so geworden ist. Und andere werden wahrscheinlich auch denken, oh, genau das, was du gesagt hast, aus ihr ist was geworden. Mhm. Naja.
Nee, aber schön, genau so habe ich auch Interesse, mich mit der ehemaligen Lehrkraft von mir, die Deutschlehrerin, habe ich auch letztens gesagt gehabt, wenn du sie wieder siehst, gib ihr ruhig meine Nummer, weil wir hatten jetzt irgendwie die Nummer und das hat sich irgendwie so aus den Augen verloren. Ich würde so gerne mit ihr mal wieder einen Kaffee trinken gehen und einfach über alles zu reden. So, ist einfach eine coole Sache, ne?
Ja, also tatsächlich ist das gar nicht so ungewohnt. Man sagt ja immer, Lehrer müssen Distanz wahren und so weiter. Mhm. Klar, müssen wir auch irgendwo. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass wir 50% des Tages auch mit diesen Kindern und später auch jungen Erwachsenen verbringen. Und dass sie natürlich eine Bindung
natürlich
zu uns aufbauen.
Von klein, von 10 Jahre bis ins hohe 16-, 17-Jährige. Wir begleiten die dich durch dick und dünn hier auch an der Schule.
Genau, und früher war ja Abitur ja auch noch später. Mhm. So, und mein Vater zum Beispiel, der hat auch schon damals Abiturjahrgang, der hat immer noch mit seinem Englischlehrer Kontakt. Die haben immer noch Kontakt und das muss ja dann jetzt auch schon 50 Jahre er sein mittlerweile. Mhm. Die haben immer noch Kontakt. Das war nachher der Tutor und dann eben durch Studium, weil er ihnen dann geholfen hat, den Studienplatz zu bekommen und da Ratschläge gegeben hatte. Und dann hat man sich im Studium, weil mein Vater ist ja auch Lehrer, dann dasselbe Fach, man sich da ausgetauscht und so ist es immer wieder so gewesen. Schön. Selbst ich kenne den.
Ja, krass.
Mhm. Weil wir den damals dann im Urlaub auch besucht hatten mit der Familie und sowas. Also da hat sich richtig so eine Freundschaft entwickelt.
Schön, richtig schön.
Naja, gut.
Ich glaube, das werden wir auch erfahren mit Schülern früher oder später. Ich habe ja auch immer noch tatsächlich zu ein, zwei Schülerinnen, die jetzt schon abgegangen sind aus der Schule. Man gratuliert sich mal zum Geburtstag oder was weiß ich. Es kommt immer mal so, und wie geht's der und wie geht's ihr? Ne? Also so,
weil es aber auch durch die sozialen Medien natürlich jetzt für uns nochmal viel, viel einfacher ist. Ne?
Ja, in dem Kontakt zu bleiben. Ne?
Ja, finde ich, ist eine schöne Seite in unserem Beruf. Auf und sollte man auch jetzt nicht so irgendwie negativ sehen. Ich finde, das ist was Schönes.
Definitiv.
Ja, dann würde ich sagen, können wir auch schon in den Fall starten. Für diejenigen, die uns regelmäßig hören, ihr wisst, das ist der zweite Teil eines Falles. Wir haben letzte Woche über den jungen Gabriel Fernandez gesprochen, der von seiner Mutter und ihrem Lebensgefährten gequält wurde, man kann schon sagen gefoltert wurde, letztendlich misshandelt, bis er gestorben ist. Und wir haben uns dort eben die beiden Täter und den Fall an sich angeschaut und hatten dort ja auch eine explizite Triggerwarnung ausgesprochen, weil natürlich auch diese Vorgehensweise geschildert wurde. Das ist in diesem Fall jetzt nicht mehr so gravierend, weil ich hatte ja schon angedeutet, dass dieser Fall ganz besonders in den amerikanischen Medien war, weil erstmalig das ganze Kinderschutzsystem hinterfragt wurde und auch 4 Sozialarbeiter auf die Anklagebank mussten. Und da würde ich euch heute mal so ein bisschen vorstellen, warum, wer waren die eigentlich? Ja, man kann es einfach so sagen, wie, auf welche Art und Weise und warum hat das System versagt? Und man kann es auch einfach ein Versagen nennen. Genau, und danach würde ich mit dir noch 1-2 Sachen diskutieren wollen dazu.
Ich kann auf jeden Fall noch sagen, man hört sich ja im Nachgang, also unter anderem natürlich, wir haben die Menge an Zuhörern, die uns auch vielleicht mal ab und zu rückmelden, was sie so von dem Fall gehalten haben. Und ich habe auch in der Familie wirklich eine Rückmeldung erhalten, unter anderem von meiner Mama als Mutter dann zu sagen, also sie hat wirklich gesagt, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich habe an den Fall so oft gedacht und grausam. Also viele wollten es auch gar nicht hören. Ich hatte auch mit meinem Freund darüber gesprochen und der hat gesagt, nee, bitte red nicht weiter, weil unser kleiner Neffe auch in dem Alter ist und wo man sagt, man möchte das einfach, also das ist wirklich so furchtbar und schlimm und ich kann wirklich sagen, das ist eines der Fälle, die mir also richtig nah gegangen sind und wo ich wirklich darüber manchmal nachdenke oder wenn ich ein Bild sehe, wir haben ja auch bei Instagram und TikTok dazu dem Fall Bilder hochgeladen, die im Rahmen noch sind, also weil wir wollten auch so ein bisschen Schutz bieten und nicht, was man sonst noch so auf anderen Kanälen findet, wie
naja, wir wollten ihn nicht in verletztem Zustand zeigen, so Einlieferung und so bloßstellen.
Bloßstellen, genau. Ja. Und ich kriege jedes Mal, mein Herz blutet. Ich finde, nein, das ist ganz, ganz schlimm. Und zu Recht machst du diese Folge heute noch einmal. Und das Versagen, wie du auch gesagt hast, der Sozialarbeiter,
des Systems,
die reagieren hätten müssen.
Ja, ihr werdet direkt das sehen. Wir werden darüber auch sprechen, ob es wirklich ein Versagen der Sozialarbeiter war oder nicht. Mhm. Was du sagst, die Recherche zu diesem Fall war schon hart.
Ja.
Also ich habe mir ja mehrfach die Doku angeguckt, immer wieder mir das durchgelesen.
Mhm.
Und ihr werdet es auch jetzt bei dieser Folge hören, wie unfassbar wütend man wird, wenn man das alles hört.
Ja.
Ich kann euch immer noch wieder, natürlich unbezahlte Werbung, empfehlen, sich diese Doku auf Netflix noch einmal anzuschauen, weil da noch ganz, ganz viel kommt. Also ich konnte das jetzt nicht alles hier in diese Folgen packen. Es ist schon sehr komplex. Aber die Bilder dazu dann auch zu sehen, die Leute, wie sie sprechen und so weiter, das ist nochmal ganz anders. Also ich kann es nur empfehlen.
Gut. Ja, ich bin sehr gespannt und hoffe, dass ich hier nicht
ausrasten.
Ja, genau, weil du sagst, der macht schon richtig aggressiv, der Fall. Ja,
macht es auch.
Gut, ihr Lieben, dann starte ich mit den schönen Worten und ich atme einmal tief durch und dann hören wir uns mal an, was Anne uns hier zu erzählen hat. Let's go!
Los. Das Kinderschutzsystem in den USA ist unglaublich komplex und auf vielen verschiedenen Ebenen organisiert. Im bevölkerungsreichsten Landkreis des Landes, dem Los Angeles County, ist das Department of Children and Family Services für den Schutz gefährdeter Kinder zuständig. Doch dieses Amt arbeitet nicht allein. Es ist auf Zusammenarbeit mit der Polizei, der Justiz und privaten Dienstleistern angewiesen. Über dem steht dann noch die Aufsichtsbehörde immer des Countys, das alle Ämter sozusagen verwaltet. Ein weiteres großes Problem dabei ist, dass viele soziale Dienstleistungen nicht in staatlicher Hand, sondern an private Unternehmen ausgelagert sind. Dies kennt man auch aus der Militärindustrie und wird in diesem Fall auch Armutsindustrie genannt. Vielleicht habt ihr schon mal sowas gesehen oder so, dass die Regierungen Aufträge ausschreiben für Waffenherstellung und so weiter und dann das an private Firmen ja gegeben wird und sowas. Ne? Und das haben wir halt hier auch. Es wird immer wieder ausgeschrieben und die Unternehmen unterstützen dann quasi diese Sozialhilfestellen. Also genau. Und im Fall vom LA County war es die Firma Maximus, die für Sozialhilfeleistungen verantwortlich war. Maximus ist ein profitorientiertes Unternehmen, das Regierungen bei der Bereitstellung sozialer Dienstleistungen unterstützt. Doch hier wird ein gravierender Interessenkonflikt deutlich. Wenn der Schutz von Kindern von finanziellen Anreizen abhängt, geraten das Wohl der Betroffenen und die eigentliche Aufgabe oft in den Hintergrund. Die Zahlen, die im Fokus stehen, sind häufig wichtiger. Whistleblower haben wiederholt auf die Missstände im System hingewiesen, doch wer sich wagte, Kritik zu äußern, musste mit Disziplinarmaßnahmen rechnen. Ein Mitarbeiter, der Bedenken äußerte, wurde fast entlassen, nachdem er seine Sorgen an seinen Vorgesetzten herangetragen hatte.
Krass.
In diesem System war es nicht nur unerwünscht, sondern auch gefährlich, Zweifel oder Unzufriedenheit zu äußern. Es wurde da auch ganz viel deutlich an Lobbyarbeit. Also ja. Ich hatte dann gelesen, es gibt ja diese Aufsichtsräte, die dann nachher diese entscheidenden Stimmen haben, wer diese Aufträge bekommt. Mhm. Derjenige hatte einen Sohn mit einer eigenen Firma und es war so, dass die Staatsanwaltschaft nachgewiesen hatte, dass Maximus unzählige Vertragsbrüche begangen hatte in der Zeit, sich an irgendwelche vertraglichen Anforderungen nicht gehalten hat und so weiter, aber komischerweise immer wieder diese Ausschreibungen bekommen hat als Dienstleister.
Krass, ne? Warum
und das auch teilweise immer? Auch nicht richtig ausgeschrieben wurde und dann hatten die das wieder. Und dann konnte man nachweisen, dass Hunderttausende von Dollar an diesen Sohn der entscheidenden Stimme aus dem Aufsichtsrat ging, der aber natürlich von der Lobbyarbeit seines Sohnes nichts gewusst haben wollte und wie auch immer, es steckt halt ein großes System dahinter.
Eine große Korruption.
Genau, und ja, das war so eine Sache, weil das wird gleich noch wichtig, wenn ich da
über ist ja auch interessant, was für Schichten dort sind, dass man ne, keine eigene Meinung da äußern kann. Das ist ja...
Naja, es ist halt, das hast du aber häufig ja in Unternehmen, dass du dieses Loyalitätsprinzip hast und deine eigenes...
zurückfährst.
Ne? Ja, dich eigene... nicht anklagen darfst, ne? Weil du ja für das Unternehmen sozusagen zuständig bist. Mhm. Aber das wird gleich an einem bestimmten Punkt, den ich erkläre, auch nochmal deutlich, was das für ein Unterschied ist, wenn es sich um ein privates Unternehmen handelt. Mhm. Wie ich ja schon gesagt habe, trotz zahlreicher Berichte über Gabriels Misshandlungen griff niemand ein. Es gibt genügend Zeugenaussagen und Beweise, die bestätigen, dass Gabriel tatsächlich missbraucht und gequält wurde. Eine Lehrerin berichtete von seinem auffälligen Verhalten und meldete immer wieder seine Verletzungen der Kinderfürsorge. Das war ja die Jennifer Garcia.
Ja.
Die zuständige Sachbearbeiterin des Krisennotfallteams war Stephanie Rodriguez, die später als eine von vier Sozialarbeitern von der Staatsanwaltschaft wegen Kindeswohlgefährdung mit Todesfolge und Urkundenfälschung angeklagt wurde. Sie stufte alle Vorfälle, angeblich aufgrund ihrer mangelnden Expertise, als Unfälle ein. Stephanie war erst seit kurzem in dem Job tätig und verfügte über zu wenig Erfahrung, um die Situation richtig einzuschätzen.
Mhm.
Eine Expertin erklärte jedoch in einem Interview, dass Stephanie durchaus hätte anordnen können, dass Gabriel einem Arzt vorgestellt wird. Dieser hätte dann seinen Körper auf Missbrauchsspuren hin untersucht und entsprechende Meldungen geben können, was in Gabriels Fall vermutlich zu einer sofortigen Entnahme aus der Familie geführt hätte. Diese Anordnung blieb jedoch aus. Immer und immer wieder meldete Jennifer Garcia seine neuen Verletzungen, aber leider ohne Erfolg. Stephanie Rodriguez hätte zudem ein Krankenblatt führen müssen, auf dem alle gemeldeten Verletzungen verzeichnet werden sollten. Dies tat sie anfangs wohl auch, stellte es dann jedoch aus nicht nachvollziehbaren und nicht weiter genannten Gründen ein.
Also Entschuldigung, aber das ist ja einfach logischer Menschenverstand. Da kommt ein Kind und jedes Mal soll es ein Unfall gewesen sein. Du siehst diese ganzen Verletzungen, ist doch Schwachsinn, oder? Das ist doch einfacher Menschenverstand zu sagen, da ist da irgendwas faul.
Ja, natürlich, aber wir müssen gleich erstmal hinter dieses System steigen.
Kann ich mich schon wieder aufregen.
Das hat halt mit dieser Komplexität zu tun. Ich werde nachher noch was sagen, wie die Sozialarbeiter angestellt sind sozusagen. Ne? Aber ich gehe natürlich bei dir voll mit, was das angeht. Wenn das so offensichtlich ist, warum meldet man das nicht?
Oder es wäre so ein kleines Kind dahinter, ne? Die sitzt da und hat da so eine Verantwortung. Die hat anscheinend eine Ausbildung, ist durchlaufen und die hat ja irgendwie ein Wissen schon, ob sie nun erst ein Jahr arbeitet oder 10. Man kommt ja mit einem gewissen Verstand da in diese Schiene. Also, naja.
Aber sie war auch nicht die einzige Sozialarbeiterin, die für Gabriels Fall verantwortlich war, sondern mit ihr wurden auch ihr direkter Vorgesetzter Kevin Boom angeklagt, die Sozialarbeiterin Patricia Clement aus der Abteilung für Familienerhalt sowie ihr Vorgesetzter Greg Merritt. Und auf die werden wir auch nochmal eingehen. Und jetzt ist wieder so ein Punkt, und da werden wir das gleich sehen, was ich meinte mit dem privaten Unternehmen. Mrs. Garcia also die Lehrerin, war nicht die einzige, der Gabriels Verletzungen auffielen und die diese der Kinderfürsorge meldete. Auch ein Sicherheitsmann der Sozialhilfestelle schilderte, wie er Gabriel mit Brandmalen am Hinterkopf, einem blauen Auge und Fesselspuren an den Handgelenken sah. Also es war so, dass Pearl mit ihren Kindern in die Sozialhilfestelle kam, um ihr Geld abzuholen sozusagen oder zu beantragen. Also sie kam halt hin und dem Sicherheitsmann ist Gabriel aufgefallen. Und das war so berührend, als er schrieb, dass Gabriel, also dass er das Gefühl hatte, dass Gabriel ihm ein stilles Zeichen senden wollte. Als Gabriel an ihm vorbeigegangen ist, hatte er die Arme wohl hochgemacht und sich an den Handgelenken so gerieben. Und da hatte man diese Fesselmale an den Handgelenken gesehen. Und er hat dann auch zu dem Sicherheitsmann geguckt. Also Sicherheitsmann hat gesagt, der Junge brauchte gar nichts sagen, sein Körper hat alles ausgesagt.
Ey, das ist der Wahnsinn, wirklich. Ja. Unvorstellbar.
Der Sicherheitsmann meldete seine Beobachtungen an eine Mitarbeiterin des Sozialamtes. Sie wollte dann den Fall an die Kinderfürsorge weiterleiten und meldete das ihrer Vorgesetzten. Diese hat es ihr aber verboten, das weiterzuleiten mit der Begründung, und jetzt kommt es, es sei Freitag und man wolle und dürfe keine Überstunden zahlen.
Nein!
Doch. Und so viel zum Thema private Unternehmen im Sozialwesen. Sie wollte das wirklich, es wurde ihr untersagt und sie hat es dann nicht gemacht, weil das wäre jetzt zu viel Arbeit, das noch zu machen und der Fall und so weiter, es ist Wochenende, sie dürfen keine Überstunden auszahlen und so weiter.
Geil. Oh
Gott. Und da ist dieser Konflikt, ne, mit Zahlen, Profit und eigentlich was dahinter steckt. Dann wurde der Sicherheitsmann darauf hingewiesen, dass er den Kindesmissbrauch selbst melden solle. Mhm. Als er daraufhin seinen Vorgesetzten kontaktierte, wurde ihm wieder gesagt, er sei dafür nicht zuständig. Also er solle sich da nicht einmischen.
Ja, na klar, du bist doch nur ein Sicherheitsmann, sag mal.
Ne? Er ist ja, genau.
Ist er ja auch, aber
trotzdem. Er hat gesagt, ich kann das, es geht nicht. Nee. Er hat sich auch mit der anderen da unterhalten, er hat gesagt, was soll ich tun? Letztendlich wählte der Sicherheitsmann den Notruf, doch die Polizei stufte den Vorfall nicht als Notfall ein.
Sind die alle bekloppt?
Und wies ihn an, dann eben das Sheriff's Department direkt anzurufen.
Okay.
So. Und ob sein Anruf dort überhaupt ernst genommen wurde, bleibt fraglich, weil er dann auch nie wieder was davon gehört hatte.
Ey, der setzt sich so ein, ne? Ruft dann da noch an und der wird nur abgewiesen. Da denkst du auch so, ja gut, dann ist es halt so.
Genau. Ey. Und diese Fahrlässigkeit durchzog sich eben durch diesen gesamten Fall. Die Sozialarbeiter hielten sich strikt an die Vorgabe, dass Kinder möglichst bei ihren Familien bleiben sollten. Mhm. Aber zu welchem Preis? Ein zentraler Grund für das Versagen des Systems, wird häufig von den Kritikern gesagt, ist das in den USA absolut geltende Prinzip des Familienerhalts. Die oberste Priorität ist es, Familien zusammenzuhalten. Eine Kongressabgeordnete brachte es nach Gabriels Tod auf den Punkt. Das Recht der Eltern und Erwachsenen wird oft höher bewertet als das des Kindes. Kinder können nur in extremen Notfällen aus ihren Familien genommen werden. Denn wohin sollen all die gefährdeten Kinder gehen, wenn sie aus ihren Familien herausgenommen werden? Das System war schlichtweg überlastet. Schon vor Gabriels Fall war das bekannt und es wurde eine sogenannte Krisenzentrale eingerichtet, um Kinder in akuten Notlagen zu helfen. Zunächst als kurzfristige Unterkunft bis zur Weitervermittlung. Und es wurde schnell zu so einer Dauerbleibe. Am Anfang fing es mit rund 30 Kindern im Monat an, die dort durchliefen sozusagen und blieben. Wenige Monate später waren es schon über 300 Kinder.
Boah.
Ne, weil die USA hat ja auch ein anderes System. Auch dieses Ganze mit dem Job und Verlust und Krankenfürsorge. Da sind ja ganz viele andere Sachen, warum Kinder oder Eltern manchmal nicht in der Lage sind, sich um Kinder zu kümmern.
Ja.
Also eine Situation, die Kapazitäten bei Weitem überschritt.
Oh Gott.
Im Fall von Gabriel wurden die Warnsignale also schlichtweg ignoriert bzw. falsch eingeordnet, wie auch die Rolle der Polizei zeigt. Also es sind sehr, sehr viele Instanzen daran beteiligt. Pearl Fernandes gelang es immer wieder, die Beamten mit erfundenen Geschichten zu täuschen. Sie nannte Gabriel einen notorischen Lügner oder behauptete, seine Verletzungen seien das Ergebnis von Unfällen oder Prügeleien mit anderen Kindern. So, es gab Polizisten, die das nicht geglaubt haben. Die sind ein paar Mal mehr dorthin gefahren und haben dafür ein Disziplinarverfahren bekommen. Weil sie hätten nicht hinfahren dürfen, weil es nicht oberste Priorität hatte.
Wow.
So, das war wieder die Konsequenz. Irgendwann war das so, dass Gabriel einen Abschiedsbrief schrieb, in dem er seinen Selbstmord ankündigte, weil seine Mutter ihn nicht lieb hat.
Oh nein.
Das hatte auch Isoro geschildert und hatte gesagt, wie schlimm das für ihn sei bei der Polizei und so weiter. Das war eine ganz merkwürdige Sache, dass die da auf einmal angerufen haben. Und Daraufhin kam die Polizei und haben Gabriel in einen Streifenwagen gesetzt und ihn eingeschüchtert. Man hat ihn gedroht mit dem Gefängnis, wenn er nicht aufhörte zu lügen.
Wie bitte?
Ja. Und insgesamt waren 8 Deputies in Gabriels Fall involviert. Aber niemand, und da ist wieder, ich frage mich, warum, niemand verfasste offizielle Berichte.
Ich kann das nicht glauben.
Es wurde alles
Ja,
es wurde alles nur als Beobachtungen in deren Computer vermerkt, ohne jegliche Konsequenzen.
Dann, ich sag mal, Entschuldigung, also ein Kind will sich umbringen. Vielleicht fragst du erst mal, warum? Und ja. Schüchterst das Kind nicht ein, lüg doch nicht, mach doch das nicht. Also
genau, da gibt es nämlich einen großen Punkt, wo der Fehler eben liegt. Weil es eigentlich so ist, sobald Kinder, um die es geht, in einem Alter sind, wo sie sich selbstständig artikulieren können, sagt eigentlich diese Vorschrift, dass man das Kind separat von den Eltern befragen soll, weil da ganz häufig Sachen emportreten, ans Licht kommen, ja, die dafür sorgen könnten, ja, ihn rauszuholen. Also wieder, ja, ein Punkt, wo es verpasst wurde, Gabriel aus dieser Familie rauszunehmen.
Wie schlimm.
Wird aber noch besser.
Bitte nicht.
Nach Gabriels Tod gibt es sogar Hinweise darauf, dass Polizeibeamte aktiv Untersuchungen behinderten. Es existierte nämlich eine geheime Ermittlungsakte über Gabriels Fall, von der aber niemand gewusst haben wollte. Also der Staatsanwalt John Hatami forderte diese Akte an, es wurde ihm davon erzählt und ihm wurde einfach der Zugang verweigert. Der war schockiert, der hat gesagt, seit wann muss der Staatsanwalt bei seiner eigenen Behörde um eine Akte bitten? Er hat das erst geschafft mit einer richterlichen Anordnung, weil ein Deputy zugegeben hatte, den er kannte, dass es diese Akte wohl gibt. Mhm. Und daraufhin hat er eine richterliche Anordnung verfügen lassen und dann mussten sie das nachher rausgeben. Also, wenn man nichts zu verbergen hat, warum gebe ich so eine geheime Akte nicht raus? Wenn man weiß, da wird ermittelt. Und die Ermittlungen gingen 4 Jahre. 2013 und 2017 war der Prozess.
Ey, Wahnsinn.
Und das war, glaube ich, 2016, als er von dieser Akte erfuhr. Also 3 Jahre gab es eine Ermittlungsakte. Und zwar, was kam nämlich auch raus? Dass Beamte mindestens 5-mal bei Gabriels Familie gewesen waren, bevor er gestorben war, aber niemand etwas ordentlich vermerkt hatte und immer nur mit den Erwachsenen selbst gesprochen wurde. Es waren natürlich auch Sozialarbeiter immer häufig zu Besuch und haben da auch geguckt, aber sind auch nicht so viel reingegangen und so weiter. Und es lag unter anderem auch daran, das hattest du das letzte Mal schon gesagt, dass Pearl und Isoro Gabriel oft in diesem kleinen Schrank versteckten, um ihn vor den Mitarbeitern des Jugendamts zu verstecken. Wobei ich mich dann natürlich frage, ob die Mitarbeiter dann überhaupt in der Wohnung waren und diese ausführlich inspiziert hatten. Ich meine natürlich inspiziert haben. Das sagte nämlich auch sein älterer Bruder Ezekiel aus. Und ich muss sagen, also als ich diese Folge gesehen habe und seine Geschwister ausgesagt haben nochmal, ne, es war so herzzerreißend. Also da sitzen seine Schwester und sein Bruder und geben sich die Schuld für das, was Gabriel widerfahren ist. Also ganz besonders eindrucksvoll ist auch der Bericht seiner Schwester vom Abend seines Todes. Das hatte ich zur letzten Folge noch nicht ganz gesehen. Hier schildert Virginia, dass Pearl an diesem Abend besonders wütend gewesen war. Das war jetzt der ausschlaggebende Grund, warum es überhaupt passiert ist. Mhm. Weil Gabriel einfach mit seiner Schwester gespielt hat. Und sie rastete wohl komplett aus, schlug auf ihn ein, dann zogen sie in ein anderes Zimmer und Virginia hörte nur noch die Schreie. Danach brachten sie ihn dann blutverschmiert in die Dusche, um ihn wieder aufzuwecken und er ist nicht wach geworden.
Oh mein Gott.
Und seine eigene Schwester musste das Blut ihres Bruders dann aufwischen.
Oh mein Gott.
Und sie hat dann auch geschildert, dass seine Mutter, also Pearl, weil wir ja drüber gesprochen haben, ihm auch die Zähne ausschlug, regelmäßig mit einem Baseballschläger. Und sowas alles, also ganz, ganz furchtbar. Und Gabriel hatte immer wieder starke Verletzungen, die seinem Umfeld aufgefallen sind und auch dort gemeldet wurde.
Ich kann es nicht nachvollziehen, wirklich, wenn jetzt hier jemand, ein Schüler, eine mangelnde Hygiene einfach hätte, wäre vielleicht ein bisschen unterernährt oder würde einfach so ein bisschen aus dem Rahmen springen. Sofort Jugendamt wird eingeschaltet, Sozialarbeiter, man klärt, man guckt, man geht zu den Familien. Ne? Und ich sag mir, wie Gabriel ausgesehen hat, du sagst, Zähne haben ihm gefehlt, Brandverletzungen an den Händen, Verletzungen von Handschellen und so weiter. Wie bitte? Also er ist so verletzt in die Schule gegangen, ne? Also Und dann geht das Jugendamt da nach Hause, hat das schwarz auf weiß und kommt da fünfmal an und fünfmal, nee, okay, ist wahrscheinlich doch alles gut.
Ich weiß eben nicht, ob das Problem nur die Sozialarbeiter sind, sondern eben das System, was so überlastet ist, weil eben auf einen Sozialarbeiter mindestens 30 Fälle Kinder kommen.
Ja, das ist eine Menge.
Genau.
Ja.
Da will ich auch noch was zu sagen. Auf jeden Fall ist es halt so, dass auch sein Onkel den Verdacht des Kindesmissbrauchs meldeten. Sein Großvater auch, aber alles ohne Gehör blieb. Wahrscheinlich, weil es einfach offiziell keine Ressourcen gab, um ihn aus der Familie zu nehmen. Nach Gabriels Tod wurde eine sogenannte Expertenkommission gegründet, die alle Fehler im System untersuchen sollten und alle Behörden bezüglich des Systems eben dann befragten. Der größte Fehler ihrer Meinung nach war eben der, dass Behörden, die eigentlich zusammenarbeiten sollten, nicht zusammengearbeitet haben und die Sozialarbeiter einfach schlicht und weg durch die Komplexität ihrer Fälle überfordert waren. Die Kommission forderte also die Aufsichtsbehörde des LA County auf, die Probleme im System ernst zu nehmen und empfahlen die Gründung eines sogenannten Kindesschutzamtes, damit nur noch eine Behörde für alles zuständig wäre und damit die Kommunikation und Bürokratie vereinfacht werden würde. Dies wurde jetzt auch schon in Ansätzen umgesetzt, aber da das LA County so riesig ist, dauert natürlich diese Umbruchsphase noch an. Ja, kommen wir nun zu den Sozialarbeitern, die im Fall Gabriel Fernandez angeklagt wurden. Ich hatte ja schon von Stephanie geredet. Genau, und einer von ihnen war auch Kevin Bohm, der Vorgesetzte von Stephanie. Er war nur kurzzeitig für den Fall zuständig, bestätigte jedoch, dass die Verletzungen von Gabriel eindeutig auf Kindesmissbrauch hindeuteten. Er empfahl sogar, eine intensivere Untersuchung einzuleiten. Doch als er nicht mehr für den Fall verantwortlich war, verlief diese Empfehlung im Sand. Im Nachhinein wurde ihm vorgeworfen, seiner weniger erfahrenen Mitarbeiterin Stephanie zu viel Freiraum in ihren Entscheidungen gelassen zu haben. Er hätte ihre Arbeit mehr kontrollieren und ihre Schritte genauer hinterfragen sollen. Diese mangelnde Aufsicht führte letztendlich dazu, dass der Fall an die Abteilung für Familienerhalt unter Leitung von Greg Merritt übergeben wurde und in der Krisen- und Notfallabteilung als abgeschlossen galt. Nach dem Motto, einmal vom Tisch, immer vom Tisch. Also ist es aus der Krisenabteilung raus, aus diesem
Notfall-Emergency-Konstrukt,
geht es rüber in diese andere Abteilung. Und dann liegt es auf einem anderen Schreibtisch. So wie wir das halt kennen. In Ämtern, ne? Ab diesem Zeitpunkt übernahm dann Patricia Clement, ich weiß nicht genau, die Verantwortung für den Fall Gabriel und unterstand dabei direkt ihrem Vorgesetzten Greg Merritt. Greg war der leitende Sozialarbeiter der Abteilung für Familienerhalt im Los Angeles County und spielte eine entscheidende Rolle im Fall von Gabriel. Diese Abteilung hatte, wie bereits erwähnt, die Verantwortung, Familien zu unterstützen und sicherzustellen, dass Kinder in einem sicheren Umfeld aufwachsen würden. Das primäre Ziel dieser Abteilung war es, den Kindern in der Familie zu helfen, anstatt sie aus der Familie herauszunehmen. Also es geht einfach immer um diesen Familienerhalt. Merritt selbst gibt es da auch der gibt auch viele Interviews und er selbst beschrieb den Fall zunächst als unauffällig. Ein Kind lebt bei seinen Verwandten, die es nicht mehr aufnehmen können, also wird es zurück zur Mutter geschickt. Naja, er hatte ja auch nur die Akten, die vorher da standen. Wenn er nichts vermerkt, ist großartig.
Ja, dann kann man nichts machen.
Worauf willst du drauf aufbauen, ne?
Ja.
Die Warnsignale, die auf Missbrauch hindeuteten, seien ihm laut der Aktenlage zunächst nicht ersichtlich gewesen, da diese nicht ausreichend dokumentiert waren. Ein zentraler Vorwurf gegen Merritt war, dass er nicht die nötige Dringlichkeit und Sorgfalt an den Tag legte, die erforderlich gewesen wäre, um Gabriel zu retten. Der Fall wurde von ihm und seinem Team im Sinne des Familienerhalts bearbeitet, ohne dass ausreichend Aufsicht und Kontrolle gewährleistet wurden. Ein weiterer Kritikpunkt war das Fehlen einer klaren Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den beiden Abteilungen. Merritt und seine Abteilung standen nicht ausreichend in Kontakt mit den anderen Stellen, die ebenfalls Hinweise auf Missbrauch hatten. Dieser Mangel an Kooperation führte dazu, dass eine rechtzeitige Intervention, die Gabriel möglicherweise das Leben hätte retten können, verzögert wurde.
Mangelnde Kooperation und mangelnde Kommunikation, ne?
Genau. Und Merritt selbst führt eben das Versagen, soweit man es dann als solches bezeichnen kann, auf die Überforderung des Systems zurück, so wie es schon häufiger gesagt wurde. Er betonte, dass die Mitarbeiter aufgrund der Vielzahl an Komplexität der Fälle maßlos überlastet sind. Der Tod von Gabriel unter seiner Aufsicht gehe ihm sehr nahe, denn er sei Sozialarbeiter geworden, um Menschen zu helfen,
nicht um sie sterben zu lassen. Und das, muss ich sagen, habe ich ihm auch geglaubt, wenn man ihn so im Interview hört.
Ja.
In seinen 23 Jahren Berufserfahrung und den 10 Jahren, in denen er die Abteilung leitete, habe er einen solchen Fall noch nie erlebt. Er sagte auch, und das stimmt auch, nach so einem tragischen Vorfall seien die Warnsignale stets klarer erkennbar. Und man stelle sich dann immer die Frage, warum haben wir das nicht gesehen?
Ja, klar.
Danach ist immer natürlich dieses Warum und wie konnte und so weiter. Also klar, er hat die Leitung und als Führungsposition bist du auch verantwortlich dafür, was deine Mitarbeiter tun. Deswegen bist du ja die Leitung. Aber ich habe ihm das schon abgekauft, dass ihm das sehr nahe ging und er das nicht irgendwie vorsätzlich gemacht hätte. Weil das steht ja natürlich auch im Raum vorsätzlich, fahrlässig und so weiter, ne? Und genau, ihm unterstand ja eine andere Sozialarbeiterin, die dann angeklagt wurde, und zwar die Patricia. Patricia war zum Zeitpunkt des Vorfalls so in ihren 50er Jahren, genau das Alter habe ich jetzt nicht gefunden, aber es ist so eine Frau mit grauen Haaren, sieht sehr gemütlich aus. Ich weiß nicht, immer so ein bisschen an, naja, Omi will ich noch nicht sagen in dem Alter.
50? Aber sie sieht, ist doch noch keine Oma.
Ja, aber trotzdem musst du dir angucken, sie sieht halt...
Schon älter aus, als sie ist?
Ja, älter aus.
Ende 50?
Dann sieht sie älter aus.
Ja. Ja.
Aber sie wurde halt häufig aber auch nicht als eigentlich nicht so freundlich beschrieben, habe ich da entnehmen können, dass sie wohl sehr grantig sein sollte.
Wie so viele im Amt.
Ja, sie war aber eine erfahrene Sozialarbeiterin, die nach dem Tod eben durch ihre Fehler in der Handhabung des Falls und ihrer Vernachlässigung eben in die Kritik gerät. Sie war natürlich auch Teil der Abteilung für Familienerhalt und sie war vor allem für die Dokumentation und Weitergabe von Informationen zuständig. Das bedeutete, dass sie die Meldungen von Lehrern, Nachbarn und anderen Personen über Gabriels offensichtlichen Missbrauch hätte aufnehmen und entsprechend handeln müssen. Doch genau hier wird ihr gravierendes Versagen vorgeworfen. Obwohl es zahlreiche Hinweise auf Misshandlungen gab, darunter sichtbare Verletzungen und verzweifelte Aussagen von Gabriel selbst, wurden diese entweder nicht ordnungsgemäß von ihr dokumentiert oder nicht an die zuständigen Stellen weitergeleitet. Des Weiteren gab es Hinweise darauf, dass Patricia falsche oder unvollständige Informationen in offizielle Berichte aufnahm. Sie soll den Zustand von Gabriel verharmlost haben, wodurch dringende Maßnahmen ausblieben. Anstatt die Situation kritisch zu prüfen und weitere Untersuchungen einzuleiten, hielt sie sich an das Prinzip, dass Kinder möglichst in ihren Familien bleiben sollen.
Ja, immer dieses Prinzip.
Ja, die Anklage besagt, dass die Versäumnisse von Patricia maßgeblich dazu beitrugen, dass Gabriel nicht rechtzeitig aus seiner missbräuchlichen Umgebung entfernt wurde.
Natürlich.
Ihr Verhalten, ob aus Nachlässigkeit oder Angst vor beruflichen Konsequenzen oder aufgrund von systemischer Zwänge, ermöglichte es letztendlich Pearl und Isoro, Gabriel weiterhin zu misshandeln, bis er schließlich an seinen Verletzungen starb. 2016 wurde dann auch sie wegen Kindeswohlgefährdung und Fälschung öffentlicher Dokumente angeklagt. Ich war persönlich während der Dokumentation immer so hin und her gerissen, auf wessen Seite ich stehe. Ich finde es auf eine Art und Weise nicht richtig, den einzelnen Sozialarbeitern sozusagen die Mitschuld am Tod Gabriel zu geben, sondern eher wirklich diesem gesamten System, ne? Es ist halt schon ein immenser Druck, der auf den Schultern ruht, ne? Sie müssen halt, dadurch, dass ja ein Privat, also auch viel mit Privat- und Aufsichtsbehörde, wenn wir jetzt gesehen, dass da viel auch hintersteckt, sie müssen diese Fälle möglichst schnell, kostengünstig und effizient abschließen. Du kannst ja nicht Tausende von Kindern aus den Familien nehmen und dann wohin?
Nee, natürlich
so,
nicht.
Ne? Und das hat wahrscheinlich ihre Nachlässigkeit dann einfach begünstigt. Und auf der anderen Seite steht es natürlich zu keinem Verhältnis, was mit Gabriel passiert ist. Und dass man dann irgendwie bewusst vielleicht auch Akten gefälscht hat, das steht natürlich auf einem ganz anderen...
Ja, das ist auch sehr fragwürdig.
Zettel. Ich wollte aber, es gibt einen kleinen Ausschnitt in dieser Dokumentation aus dem, also Live-Mitschnitt aus einem Telefonat, wo die Ermittlerin der Staatsanwaltschaft bei Patricia angerufen hat und sich nach einem Gesprächstermin sozusagen erkundigt. Und das würde ich ganz gerne einmal euch vorspielen.
Hello, may I speak with Patricia Clement, please?
Patricia.
Hi, this is Mary Senevich. I'm an investigator from the Los Angeles County District Attorney's Office. How are you this morning?
Not good right now.
I'm so sorry.
What are you calling me about?
I would like to speak with you regarding your prior employment by LA County.
Why?
I have just a few, like, procedural questions I would like
to... Are you going to charge me with something?
I have no way of knowing that. I'm an investigator.
Why am I being disregarding the little boy?
Yes. Yes, it is.
I didn't tell you to do that. They're lying. Oh, God.
Are you able to speak with me?
I don't know. I think I need to get an attorney here to do this to me. I didn't know how to do that. I did my job.
Okay. Let me... Are you able... Are you driving right now?
Ja, also das war ein kleiner Mitschnitt. Also es geht darum, dass die Ermittlerin des Staatsanwalts hier bei Patricia anruft und einfach nur mit ihr sprechen möchte darüber, also über ihre vorherige Anstellung, und sie sofort in Konfrontation ja geht und fragt, ob sie angeklagt ist und dass sie mit dem Tod des Jungen nichts zu tun hat und dass sie lügen, und sie wirkt ja sehr aufgebracht,
nervös,
und so weiter,
ne?
Nervös, aber auch ja traurig, verzweifelt und so weiter. Und es geht dann nachher noch weiter, dass sie noch erzählt, dass sie seit der Sache halt alles verloren hat, ihr Haus und so weiter und so fort. Und ich fand das sehr beeindruckend, weil für mich war es jetzt auch diese Stelle schwer zu deuten, ob das jetzt hier ernsthafte Trauer und Verzweiflung ist über den Tod und weil sie so einen wahren Glauben an die Arbeit des Sozialarbeiters hat und wirklich denkt, sie hat nichts falsch gemacht. Oder ist es so nach dem Motto, getroffene Hunde bellen?
Ja.
Fühlt sie sich jetzt sofort angegriffen? Ist sie ihrer Taten bewusst, weil sie sofort sagt, ich habe damit nichts zu tun,
Richtig.
Ich habe den Jungen nichts getan und so weiter?
So war auch mein Gedanke. Weiß ich gleich.
Nicht. Genau, wollte ich dich fragen, was sagst du dazu?
Ach so, ja, ich hatte auch gerade direkt, wo du angefangen hast, ja, ne, ach Mann, die hat gleich so nervös gehandelt, weil sie auch ihr Haus verloren hat und so weiter. Aber für mich war das auch gleich so, sie hat ja irgendwie auch gesagt, bin ich jetzt angeklagt? Ich habe damit nichts zu tun. Die lügen, ne? So, sie hat irgendwas mit Lie gesagt.
Ja, genau.
Also ich finde schon, du hast es richtig gut gesagt, getroffen ohne Bame. Ich finde auch, sie hat einfach Angst um ihre Existenz und so, scheiße, ich habe irgendwie was falsch gemacht. Ich war ein bisschen unachtsam und war so ein bisschen, hab das so runtergespült. Gespült? Gespult?
Runtergespielt.
Aber
spulen und spülen ist auch okay.
Ja, runtergespielt. Ich fand das jetzt eher in diese Richtung. Ich fand sie sehr unsympathisch, muss ich dir ehrlich sagen, in
aber
der Aufnahme.
Ich finde es aber so schwer, weil ich mir schon, also ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal passiert ist, aber ich denke, ich habe auch schon mal in ein, zwei Situationen hier im Schulalltag auch nicht richtig gehandelt, weil ich es noch nicht wusste, noch nicht besser wusste.
Ja, na klar, das kann uns immer passieren.
Von etwas anderem überzeugt war. Natürlich hatten wir, Klopf auf Holz, das Glück, dass noch nie etwas Schlimmes passiert ist infolgedessen. Aber wir stehen ja auch immer mit einem Bein im Gefängnis. Wenn wir einmal unachtsam sind, einmal etwas passiert, wir etwas falsch deuten, etwas nicht melden.
Ja.
So, ne? Und deswegen weiß ich auch nicht, ihr wird Sachen durchaus bewusst gewesen sein, dass sie Fehler gemacht hat, aber sie hat, so könnte ich mir das vorstellen, in dem Moment das nicht für so wahrgenommen, dass es diese Folge haben wird. Ich denke nicht, dass sie fahrlässig in Kauf genommen hat, dass der Junge zu Tode gequält wird. So, ne? Also vielleicht kann ich mir es einfach nicht vorstellen, dass Menschen in unserer Berufsbranche, also im sozialen Bereich, einfach so sein können.
Und sowas nicht sehen, ne?
Nee, einfach so sein können, dass sie das einfach so in Kauf nehmen würden. Aber ich denke immer an meine Situation. Weil es auch schon Sachen gibt, wo ich im Konflikt war. Muss ich das jetzt den Eltern sagen, ja oder nein und wie, und muss ich das melden? Und finde ich total schwierig.
Und manchmal ist es dann so, dann vergeht es im Sande oder so, dann hat man noch wie auch wieder diese Überlastung, diese Überforderung mit allen.
Irgendwas Neues schon im Kopf.
Hat man schon wieder 20 andere Dinge, die da zukommen, und dann ist es schon wieder 3 Tage her und dann, ach naja, ne, so von wegen.
Ja.
Ich verstehe dich, ja.
So, voll und ganz. Was glaubst du denn jetzt aber, wie ging denn der Prozess aus? Also die 4 Sozialarbeiter sind angeklagt, was glaubst du?
Ich glaube, die haben schon mit einer, wenn sogar mit so einer Haftstrafe zu rechnen, von 2-3 Jahren vielleicht, oder ja, in dieser Hinsicht. Oder auf Bewährung erstmal raus oder eine Geldstrafe sowieso vielleicht, ne? Ja, ich denke, die werden da schon extrem angeklagt.
Angeklagt wurden sie, aber die Klage wurde fallen gelassen.
Ach.
Das Gericht hat entschieden, die Klage fallen zu lassen.
Verurteilt, meinte ich schon.
Genau. Sie wurden nicht in einem Strafverfahren verurteilt. Wow. Der Prozess gegen sie fand dann nur in Form einer internen Untersuchung und beruflichen Disziplinarmaßnahmen statt, was eben wirklich für viele Kritiker als unzureichend und ungerecht empfunden wurde.
Weil zu viele Systeme, zu viele Gruppen damit involviert waren. Es war einfach zu viel und man wusste nicht, wen kann man jetzt.
Ja,
ne?
Was ist die Kette?
Ja,
richtig. Sie wurden alle entlassen,
ja,
ne, aus ihren Positionen entfernt oder eben auch versetzt.
Ah.
Sie erhielten jedoch keine strafrechtliche Verurteilung. Ihre okay. Versäumnisse wurden als Fehler innerhalb des Systems betrachtet, aber es gab keine strafrechtlichen Konsequenzen für ihre gravierende Vernachlässigung, die zu Gabriels Tod führte. Ja, es gab eben diese rechtlichen Schritte nicht, obwohl ja eigentlich eine klare Vernachlässigung der Pflichten vorlag und immer wieder Hinweise auf den Missbrauch von Gabriel ignoriert wurden. Ja, das führte zu einer sehr breiten öffentlichen Empörung, da viele den Eindruck hatten, dass das System sich vor den eigenen Fehlern schützt und keine Konsequenzen für eben Leute in dem System bereithält,
ja.
Sozusagen, ne? Und es ist halt so, dass es auch nicht der einzige Fall war.
Ja.
Kurze Zeit später,
natürlich.
Also ein paar Jahre später, starb noch ein anderer Junge, Anthony, auch in demselben Alter, der genau das Gleiche, genau dasselbe, sogar aus der gleichen Wohngegend wie Gabriel.
Nicht dein Ernst. Ja,
der von seinen Eltern zu Tode gequält
wurde. Nein, also die haben ja nicht draus gelernt.
Und auch noch ein 4-jähriger Junge, bei dem dasselbe passiert ist. Genau, da bin ich dann auch noch zusätzlich drauf gestoßen. Auch sehr, 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 sehr schlimm.
Hast du was damit zu tun für die nächste Folge?
Nein, ich denke nicht, weil es ist auch wert, aber...
Weil du mir letztens oder vorhin gesagt hast...
Nein, das ist was anderes, okay. Nein. Mhm. Aber auch bei all dieser Trauer möchte ich nochmal eine Person ganz besonders beleuchten, weil inmitten dieser Tragödie gibt es diese eine Person, die sich wirklich mit unermüdlichem Einsatz für Gerechtigkeit eben hervorgetan hat, und das ist der Staatsanwalt John Hatami. Und ich finde, er ist wirklich dieser stille Held in der Geschichte und derjenige, der Gabriel eine Stimme gegeben hat, als es niemand anders tat.
Mhm.
Seit dem Tod von Gabriel hat Hatami eben das System hinterfragt, in dem er ja selbst Teil ist eigentlich ja auch.
Ja.
Er hat sich ganz, ganz viele Feinde gemacht damit. Im Sheriff's Department, unter anderen Anwälten, im Aufsichtsrat und so weiter. Und er hat sich eben unermüdlich dafür eingesetzt, dass die Verantwortlichen für ihre Fehler zur Rechenschaft gezogen werden. Und ich finde, als Staatsanwalt eines Countys, das so groß ist, ja, glaube ich, das größte in den USA, braucht es echt viel Mut, die eigenen Institutionen und Mitarbeiter in Frage zu stellen, ja, und sie auch vor Gericht zu bringen. Das hat sich vorher noch kein einziger Staatsanwalt getraut.
Krass, ja. Und der hat für Gerechtigkeit.
Ja, und er stellte sich eben genau mit diesem Mut und trotz des Widerstandes und der Bürokratie dahin. Und wenn man ihn auch in dieser Dokumentation sieht, das ist wirklich ein Kämpfer. Der war mit Herzblut dabei, mit seinem Team natürlich auch. Ja. Ne? Der hat geweint, als die Urteile fielen. Der ist dem Vater, das fand ich so beeindruckend, der Vater von Gabriel Leibliche hat ja auch ausgesagt.
Mhm.
Und als Isoro und Pearl verurteilt wurden, da sind sie sich in die Arme gefallen. Da haben die beide geweint zusammen. Und also es war wirklich schon, der war ein richtiger Kämpfer. Und er hatte es halt wirklich nicht leicht, weil natürlich viele im System wollten diese Tragödie herunterspielen oder verdrängen. Und er ließ sich halt nicht unterkriegen. Er nahm sich die Zeit, den Fall gründlich zu untersuchen, obwohl immer wieder Hindernisse da waren. Auch eben dieser besondere Moment, als er herausfand, dass es diese Ermittlungsakte gab, dass er wirklich da keine Mühe gescheut hat, sich die zu holen, ne? Dass er da selbst vor Gericht geht. Und ja, dass er eben nicht wow. aufgab. Und das finde ich irgendwie, fand ich ganz, ganz großartig. Und dafür sollte diese Seite des Systems eben auch da sein.
Ja. Und er als Leitbild da stehen für.
Ja, und ich denke, dass auch ohne ihn eben es sehr wahrscheinlich gewesen wäre, dass der Fall von Gabriel einfach in der Masse von ungelösten und ignorierten Fällen untergegangen wäre und die Verantwortlichen nie zur Rechenschaft gezogen werden würden. Worden wären, so rum.
Naja, man hätte dann nur die Eltern, so, das war's. Die sind verurteilt und damit ist der Fall abgehakt, ne? Ja, richtig gut.
Und ich hatte mich jetzt in diesem Fall natürlich noch gefragt, weil es ist in Amerika, wir sind in Deutschland, ob das bei uns wie das Jugendamt denn bei uns überhaupt funktioniert. Und das fand ich halt auch ganz interessant, dass es sich eben, ja, dass es das deutsche System an Jugendamt noch mehr als Hilfe zur Erziehung gesehen wird, dass es sich da integriert,
ja,
dass es Eltern sehr viel auch unterstützt mit ihren Kindern, wenn es Probleme in dem familiären Umfeld gibt. Dazu gibt es noch ganz viele verschiedene Maßnahmen. Es ist natürlich auch eine zentrale Institution im Kinderschutzsystem. Aber wir haben halt ganz viel auf kommunaler Ebene, die Jugendämter, dann die von den Städten und Landkreisen organisiert werden und die auch sehr eng mit der Polizei und so weiter zusammenarbeiten. Mhm. Und ein ganz großer Unterschied ist natürlich, dass wir keine, soweit ich das jetzt rausfinden konnte, keine privatisierten Unternehmen haben, die irgendwie bei uns im Sozialsystem dort zumindest noch alles spielen. Natürlich haben wir im Gesundheitswesen die Krankenkassen und so weiter und so fort und in der Medizin ja auch ganz viel privatisiert, aber in diesem Bereich kenne ich das jetzt so nicht. Also Vereine, ja, aber jetzt nicht irgendwelche großen privaten Unternehmen.
Ja.
Und auch in Deutschland gilt aber das Familienerhaltungsprinzip. Es ist auch im Sozialgesetzbuch irgendwie im 8. Buch verankert. Und es besagt auch, dass das Ziel immer darin besteht, das Kind in seiner Familie zu erhalten oder zu lassen, solange es die elterliche Fürsorge gewährleistet. Nur in extremen Fällen, wenn das Wohl des Kindes gefährdet ist, wird das Kind aus der Familie genommen. Das Gleiche gilt ja eigentlich auch in den USA, nur dass man dort dieses Familienerhaltungsprinzip noch extremer verfolgt.
Ne? Ist ja an sich ein schönes Prinzip, aber natürlich nur unter bestimmten Voraussetzungen.
Ja, ich denke, dass das können wir uns hier in Deutschland ja auch nicht vorstellen. Die Strukturen in den USA sind einfach viel, viel, viel komplexer, als sie hier sind.
Mhm.
So, und es ist ja viel mehr mit Obdachlosigkeit und so weiter. Klar. Und ich denke, dass da das System einfach nochmal ganz anders arbeiten muss, wie wir schon so oft gesagt haben, du kannst die ganzen Kinder gar nicht auffangen.
Mhm.
Ja, genau. Und auch in Deutschland habe ich mir auch ein paar Artikel durchgelesen, dass auch dort Sozialarbeiter auch im Jugendamt natürlich darüber klagen, dass es eine Überlastung gibt. Ne? Ja. Fachkräftemangel, ganz besonders in Großstädten. Natürlich. Wo natürlich jetzt auch nochmal in der Sozialhilfe der Migrationsschwung dazukommt, ne? Neue Herausforderungen, die man hat. Dass es ganz, ganz häufig an Ressourcen fehlt für schnelle Interventionen und Entscheidungen, dass die Bürokratie häufig im Weg steht für sowas. Ne? Mhm. Da wollte ich dich jetzt mal nochmal fragen, vielleicht abschließend nochmal ein, zwei Fragen. Wie siehst du das mit den Sozialarbeitern? Kann man sie für das Versäumnis im Falle von Gabriels verantwortlich machen oder sollte man das System als Ganzes betrachten und wie könnte man so ein System vielleicht effektiver gestalten, um solche Fälle zu verhindern?
Na, ich denke, wir haben ja darüber schon jetzt geredet gehabt, das System als Ganzes, natürlich siehst du das als Fehler, aufgrund der, na, auf die zweite Frage zurückzukommen, was kann man dagegen tun, dass es nicht nochmal sich wiederholt? Natürlich die Überlastungen, na, mehr Personal, alles sowas, aber wir kennen es ja aus den eigenen vier Wänden. Das ist ja immer leichter gesagt als getan. Und die einen arbeiten mehr, die anderen arbeiten weniger. Dort sind mehr offene Stellen, dort sind die gut besetzt. Es gibt immer Regionen mit einer Überlastung. Und in dem Falle war es ja bei Gabriel auch in diesem Bezirk. Aber natürlich, als Ganzes kannst du das System anklagen. Aber ich finde natürlich explizit die Sozialarbeiter, die in diesem Fall gearbeitet haben, hundertprozentig anzuklagen. Ich habe die ganze Zeit diesen Wachmann auch in meinem Kopf. Das ist so krass, der ist mir richtig in Erinnerung geblieben. Wo ich sage, der ist schon aufmerksam geworden. Weißt du, die, ich würde sie fast beleidigen, die Mutter von Gabriel geht dann noch ins Sozialamt und
will sich noch irgendwie vielleicht noch Geld holen
oder so. Ja, genau, das holt sich dann auch irgendwie Gelder vom Staat und naja, Kindergeld und was weiß ich es noch. Und nebenbei läuft da so eine kranke Sache zu Hause und der, oh Gott, dieser wunderbare Mann sieht das Kind und sieht Gabriel, diese traurigen Augen wahrscheinlich, die an ihm vorbeilaufen. Und er will und macht und tut, aber es kommt nichts. Und das ist ein Fehler der Sozialarbeiter, die das nicht hören, die das runterspielen, diese Gefährdung des Kindes. Und das ist eine hundertprozentige Schuldzuweisung der einzelnen Personen.
Ja, Und es ist ganz schön, weil du gesagt hast mit dem Hören, weil das ist nämlich auch das, was ich denke, man sollte den Kindern mehr Gehör schenken. Ja. Denn wie sagt man so schön, Kindermund tut Wahrheit kund.
Richtig.
Ne? Also Kinder sind ja sehr, eigentlich sehr, sehr ehrliche Wesen, gerade noch in diesem Alter.
Und war ja Gabriel auch, man hat ja gemerkt, ist das normal, dass meine Mama mich zu Hause mit dem Gürtel immer blutig schlägt? Ist das normal, dass das passiert? Ja. Hallo?
Ja, also ich denke genauso wie du, wenn es mehr Ressourcen, mehr Sozialarbeiter geben würde, wenn sich einer für drei Fälle intensiv arbeitet, dann wäre es vielleicht ganz anders gewesen, weil du hast den Druck. Und das ist es ja auch so, dass du in den USA ja nicht, ist ja nicht so ein Sozialstaat wie bei uns, dass du aufgefangen wirst mit was weiß ich wie vielen Geldern. Natürlich, wenn du im Hintergrund hast, dass du Sachen schnell abarbeiten musst, weil du sonst eventuell auch selbst deinen Job verlieren kannst, auf der Straße sitzt, kein Geld bekommst oder so. Da sind ja auch Gründe, warum sie vielleicht dann schnell gearbeitet haben und dann abends bist du schon kurz vor Feierabend, musst noch eine Akte machen, mach ich schnell, legst du weg und dann vergisst du was und so weiter. Natürlich darf es nicht passieren, aber ich glaube, alles zusammen, kann man sagen, hat wirklich diesen Fall so dramatisch gemacht. Ja. Diese furchtbare Mutter, tut mir leid, ich hätte sie auch was beleidigt, diese furchtbare Mutter.
Nee, kein Mitleid für diese Frau.
Furchtbar. Nee, ich meine unseren Hörern gegenüber, dieser furchtbare Partner, wirklich, und dann noch diese ganzen zusammenkommenden ungünstigen Momente im System.
Schlimm, ganz schlimm.
Ja, Maxi, das war auf jeden Fall meine zweite Folge zu Gabriel. Ich denke, wir haben hier sehr, sehr viel hören können bei beiden Folgen.
Ja, und ich habe hier
schlafen muss.
Live-Reaction. Also es tut mir leid, vielleicht ist der ein oder andere von meinem Dazwischengebrabbel heute ein bisschen genervt und von meinem Huhai und immer, ich merke selber manchmal auch, halt ich mal ein bisschen zurück, aber das sind einfach wahre Emotionen, die aus mir herauskommen. Und ich habe Anne wirklich richtig angestarrt.
Emotiones.
Ja, wirklich. Ich habe dich angestarrt, war so drinne und ja, weil mich der Fall wirklich auch sehr, sehr, sehr beschäftigt hat und ich jetzt auch endlich Klarheit wollte, was nun passiert ist. Und das hast du auf jeden Fall geschafft. Also Doppelfolge, Specialfolge, gut erledigt, gut
abgehakt.
Und nächste Woche bin ich dann wieder dran. Seid auch sehr gespannt. Ich habe ja euch schon ein bisschen, ja, wie sagt man jetzt schon wieder? Mir fehlen schon wieder die Worte.
Heiß gemacht.
Ja, ich habe euch ein bisschen probiert, heiß zu machen und aufmerksam zu machen und selbst Werbung für unsere nächste Folge gemacht. Schaltet unbedingt auch wieder ein, schaut auf den Social-Media-Kanälen vorbei. Wir laden auch da noch ein paar Videos oder Informationen dazu hoch und über die alten Fälle oder über den alten Fall jetzt, den Anne gemacht hat, wo sie vielleicht auch noch ein paar neue Fotos hochlädt und ein paar weitere Informationen, wie auch immer. Und schaut einfach unbedingt mal vorbei, denn bald erwartet euch auch ein kleines Gewinnspiel. Dazu mehr auf TikTok und Instagram auf Campus Crime
_Podcast.
Ach so.
Ich dachte, zwischen Wissen und Wahnsinn.
Lustig. Ich dachte gerade, wer ist wirklich Wissen und Wahnsinn? Nee, Schwachsinn. Ja. Campus Crime. Nee, Campus Crime _Podcast. Genau.
Ja.
Also, klicken. Wie sagt man immer? Klicken, abonnieren und
Und folgen. Nein, wir freuen uns, wenn ihr uns folgt und unsere Inhalte teilt mit euren Freunden
und wir freuen uns auch immer wieder auf Nachrichten und Rückmeldungen und
Feedback.
Okay. Gut. Wir schließen damit die Runde. Bis nächste Woche. Adieu, Popö. Bis dann, Nikos.
Ciao.